Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Podcast. Heute haben Janina und ich uns zusammengesetzt mit Till Hohmann, Managing Creative Director von Serviceplan, und mit ihm über eine ganz spezielle Kampagne gesprochen. Denn diese heutige Folge steht ganz im Zeichen der Europawahl, die jetzt am Sonntag stattfinden wird und zu der wir euch nochmal motivieren wollen hinzugehen, falls ihr es nicht schon gemacht habt, also per Briefwahl zum Beispiel. Serviceplan haben die Alliance for Europe begleitet mit der Kampagne Vote for Friendship, um auf musikalische Art und Weise auch zum Wählen aufzurufen. Aber wie das genau abläuft, wie das genau funktioniert und was mit der Kampagne auf sich hat, das erklärt euch Till am besten selbst. Viel Spaß bei unserem Podcast. Moin Till, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass wir sprechen können.
Hallo Till.
Ja, sehr gerne. Und bevor wir aber aufs Thema kommen, wollen wir immer unseren Gast noch ein bisschen näher kennenlernen, mit wem wir hier eigentlich sprechen. Denn es ist ja auch so, dass in der PR-Branche wir zwar alle viel kommunizieren, aber doch nicht jeder jeden kennt. Und ich weiß nicht, bist du eigentlich ein großer Netzwerker? Würdest du sagen, du kennst die Kommunikationsbranche in- und auswendig?
Ich glaube, ich kenne so ein bisschen die Werbebranche. Mhm. Natürlich, weil ich seit 20 Jahren ungefähr Werbung mache. Und in der Zeit natürlich viele, viele Menschen kennengelernt habe, die inzwischen überall in Werbeagenturen arbeiten. Wir sind ja ein wechselmunteres Völkchen. Ich war auch selber schon im Ausland und bin jetzt wieder in Deutschland zurück, seit 3 Jahren, eben bei Serviceplan hier in München. Ich kenne meine Peers, aber bestimmt nicht den überwiegenden Teil.
Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, warum bist du in genau diese Branche gegangen? Was hat dich so daran fasziniert, als Kreativer in der Werbung zu arbeiten?
Das ist vielleicht ganz interessant. Am Anfang dachte ich, ich werde Journalist.
Das sagen und ganz viele hier bei uns im Podcast. Sie wollten alle Journalisten ja, werden.
Genau, ich glaube, das war damals die Zeit. Ich war mir nämlich gar nicht so richtig darüber im Klaren, dass das, was ich dann studiert habe, dass es da auch ganz viele gab, die in Richtung Werbung gingen, und habe das dann erst so entdeckt. Was mich angetrieben hat, war eine gewisse Liebe für Sprache, zur Sprache und die Erkenntnis, dass man mit Sprache doch recht viel bewirken und verändern kann. Und das hat mich angetrieben, damit loszulegen. Und dann landete ich in der Werbung und wurde Werbetexter.
Aber hast du das Journalismusstudium zu Ende gemacht?
Ich habe nicht Journalismus studiert, ich habe in Berlin studiert an der Hochschule der Künste, das heißt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Okay. Da deutet sich das schon so an.
Mhm. Ja, es ist auch so, dass viele irgendwie erstmal Journalist werden wollen, weil man da eben ja mit Sprache arbeitet und schreiben kann und so. Und man dann erst irgendwann lernt, ach ja, es gibt noch mehr Berufe, in denen man texten kann und es nicht nur den Journalismus gibt.
Ja, wir haben ja gemeinhin das Problem, dass wir, wenn wir Werbetexter suchen, es gibt zwar inzwischen so 2, 3 Schulen dafür, aber es ist sehr, sehr schwer, die zu finden, weil es ist auch so ein klassischer Bereich, wo es immer noch Seiteneinsteiger gibt. Ich hatte mal einen tollen Chef, der war ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger. Aber einer ist immer noch einer der besten Texter dieses Landes.
Aber glaubst du, dass das jeder lernen kann, oder braucht man da schon eine Veranlagung für?
Ich glaube generell, dass dies, was wir machen, in hohem Maße erlernbar ist. Es sind angewandte, es ist ja, wenn überhaupt, angewandte Kunst. Das Thema des Talents, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, wie viel Talent man wirklich braucht. Denn am Ende des Tages befolgen wir sehr, sehr viele Mechanismen. Es gibt viele Sachen, die man lernen kann. Es gibt sogar immer mehr Sachen, die man lernen muss. Ich glaube, wichtiger sind Eigenschaften wie Begeisterungsfähigkeit, gewisse Fähigkeit nachzubohren, nachzufragen, sich für Dinge zu interessieren. Also klassisch so das englische schöne Wort Curiosity ist, glaube ich, eines, was ganz, ganz wichtig ist. Und damit sage ich dann auch, ich glaube, da kann man viel lernen, wenn man diese Eigenschaften mitbringt.
Ja, ich glaube auch, dass man vieles lernen kann, wenn man schon mal einem seit vielen Jahren in der Branche ist, dann weiß man ja ungefähr, wie das funktioniert, einen guten Text zu schreiben. Mhm. Aber wahrscheinlich kann man auch gar nicht auf die Idee, das Texten anzufangen, wenn man nicht so natürlich einen Hang dazu hat. Das, glaube ich, so ein bisschen wie mit dem Zeichnen oder mit vielen Künsten, dass wenn man das nicht irgendwie in sich hat, dann will man es gar nicht machen, weil das dann ganz furchtbar für einen ist.
Das stimmt, wobei wir ja jetzt bezogen auf die Werbeseite noch die Besonderheit haben, wir arbeiten ja im Auftrag. Es ist ja eben nicht so, dass ich mir frei überlegen könnte, ach, ich schreibe jetzt mal einen Roman oder ich schreibe ein Theaterstück. Autoren, die das können, Menschen, die das können, bewundere ich im höchsten Maße. Jedes Mal, wenn ich mir überlege, wie jung Schiller war, als er seine ersten Dramen geschrieben hat, Ja. Unvorstellbar. Und auch heute noch, Menschen, die das wirklich tun, das ist nun mal was anderes. Denn wir müssen ja in der Lage sein, unsere Entwürfe, unsere Konzepte, Ideen sehr, sehr schnell wieder über den Haufen zu werfen und uns von ihnen zu verabschieden, weil wir eben angewandt arbeiten. Wir haben ja einen Auftrag.
Ob schon ja auch Storytelling immer wichtiger wird, auch in der Werbung, ne? Also dass man da anfängt, ein bisschen mit Geschichten zu arbeiten, wirst du dann ja auch ein bisschen kennen.
Auf jeden Fall. Das ist ein immer wichtigeres Feld. Also insofern, je mehr Kanäle wir haben und je mehr wir versuchen, Menschen zu begeistern, weil das eben nicht mehr linear ist, wisst ihr auch alles, wir müssen ja Menschen begeistern, dass sie bei uns bleiben, dass sie zu uns kommen, sich etwas beschäftigen. Insofern ist Storytelling etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Aber auch da die Zusammenarbeit, also zu erkennen, mit wem arbeite ich zusammen, ist ungefähr genauso wichtig wie selber ein Konzept zu haben. Ich glaube nicht, dass man heutzutage überhaupt noch alleine besonders weit kommt. Ich glaube, es ist immer im Verbund. Auch wenn ich über Storytelling rede, ein Texter, der besonders gute Werbeheadlines schreibt, kann bestimmt nicht automatisch auch besonders gute Langformate entwickeln.
Oder Social Videos, die man auch braucht, wahrscheinlich für bestimmte Kanäle.
Genau. Also insofern ist eine andere wichtige Eigenschaft die Fähigkeit, mit sehr, sehr vielen verschiedenen begeisterten und auch teilweise sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Und immer mehr natürlich auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht so sehr aus einer gestaltenden Richtung kommen, sondern eher aus einer technischen, weil man mit deren Fähigkeiten mehr erreichen kann, aber die Sprachfähigkeit auch dazu haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sowas ganz anderes machen. Das finde ich jetzt persönlich zum Beispiel sehr interessant zurzeit.
Um nochmal zu deinem Lebenslauf zurückzukommen, du sprachst eben die Verbünde an. Du warst jetzt schon in einer ganzen Reihe von Verbünden. Magst du uns da nochmal einen kurzen Einblick gewähren? Und du hattest ja auch gesagt, du warst länger im Ausland, bist jetzt seit 3 Jahren zurück. Kannst du uns mal so deine letzten Etappen erläutern und vielleicht auch sagen, hatten die jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt von der Branche her, von den Kunden her? Wie ist da so dein Leben bisher verlaufen in der Werbebranche?
Ach, das ist natürlich aufregend, wenn man sich das so zurücküberlegt. Man kann das so machen, dass man jetzt, oder ich kann das jetzt so machen, ich rede über die Agenturen, bei denen ich war. Das sagt dann vielleicht dem einen oder anderen was. Oder man redet über die Marken, für die man gearbeitet hat. Das ist auch spannend. Für mich im Rückblick ist es eigentlich beides toll. Ja, also es ist toll, vor knapp 3 Jahren kam ich zurück nach Deutschland. Davor war ich 3 Jahre in Singapur und habe bei einer Agentur gearbeitet namens Grey. Davor war ich 3 Jahre in Hamburg. Davor war ich 3 Jahre in Dubai. Und wenn ich dann noch weiter zurückgehe, Stuttgart, München, Hamburg, Studium in Berlin, sprich relativ viel rumgekommen. Wunder, wenn ich das so sehe, fast alle 3 Jahre. Das prägt so ein bisschen meinen Lebenslauf, der Wechsel, aber eben auch ins Ausland und dort die Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen, weil beide Städte, Dubai und Singapur, davon geprägt sind, dass die Agenturen dort ein bisschen anders sind, dass überhaupt Arbeiten dort anders ist. Also sehr viel multikultureller, multinationaler, als es nun in Deutschland erforderlich wäre. Ist halt so. Und in all diesen zu all diesen Stationen gäbe es jetzt ganz, ganz viel zu erzählen. Die Agenturen, die vielen Marken, also von, es war so ziemlich alles dabei. Ich sage immer liebevoll, der gesamte DAX ist einmal fast durchgearbeitet worden. Sehr viel Automotive, in Singapur war es sehr viel Health für GlaxoSmithKline zum Beispiel, aber auch vorher für Unilever, für BMW, für Mercedes. Für Sixt, meine Karriere als Texter begann mal mit vielen Jahren der Sixt-Werbung, was natürlich sehr dankbar ist. Also auch in München und lustige Sixt-Headlines zu schreiben.
Von die außen waren ja schon immer sehr mutig, ne?
Ja, genau, das war sehr toll. Ja, aber auf jede, die erschienen ist, kamen immer so ungefähr 100, die nicht erschienen sind, die aber auch jemand schreiben musste. Ja. Das war dann oft ich. Also das war ein sehr, sehr gutes, eine frühe Schule. Zu lernen, auch sich verabschieden zu können von Ideen, die man gerade erst entwickelt hatte.
Guckst du noch auf die Kunden, die du mal betreut hast, auch Jahre später noch? Also ich meine, gerade Sixt hat, glaube ich, heute oder gestern sich wieder was Neues geleistet. Ja. Herr Strache,
ja,
der mutigste schnell.
Ja. Es gibt schon den Rückblick. Jedes Unternehmen ist anders, jede Marke ist anders, jeder Auftrag war zu seiner Zeit anders. Es ist unfassbar schwer, zurückzublicken und zu sagen, die Sache finde ich heute immer noch toll, weil ich schon finde, das hat immer, unsere Arbeit hat im besten Fall immer etwas zu tun mit dem derzeitigen Momentum, mit der derzeitigen Kultur, mit dem, was gerade wichtig ist. Sprich, das gelingt natürlich einer bei Six tatsächlich ganz gut, dass sie immer wieder hochaktuell auf eine bestimmte Art und Weise Signale abgeben. So würde ich das bei Six mal nennen. Und darum gibt es da eine gewisse Kontinuität. Bei anderen Unternehmen, für die ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, gibt es Arbeiten, an die ich mich gerne erinnere, die ich aber zum Beispiel heute überhaupt nicht mehr so machen würde, weil sich die Zeit verändert hat und weil eben die Aufgabenstellungen speziell waren. Aber es gibt Unternehmen, denen folge ich sehr gerne, weil das einfach eine tolle Zeit war. Also ich verfolge zum Beispiel sehr gerne auch immer noch was in einem, für Kreative ist es vielleicht ungewöhnlich, aber die Zeit mit GlaxoSmithKline, ja, auch aus auch einem großen Pharmaunternehmen, da hat man ja oft so eine gewisse Reaktanz. Dann habe ich nicht Pharma gemacht, sondern das, was freiverkäuflich ist, aber es war sehr, sehr aufschlussreich und hochgradig interessant, das in Südostasien mal zu betreuen und da zusammenzuarbeiten. Genauso wie es toll war, mit Unilever zu arbeiten im Mittleren Osten damals und die Marke Pons einzuführen. Und genauso spannend war es aber auch, sich für Volvo in Dubai etwas zu überlegen damals, dass die Leute doch bitte den tollen Anschnallgurt von Volvo erfunden, übrigens der Dreipunktgurt, dass sie diesen Dreipunktgurt tragen und nicht bei Unfällen sterben. Also das ist aber eben, das ist punktuell, das im Nachhinein wieder hervorzukramen, ist immer so ein bisschen komisch.
Hast du trotzdem ein konkretes Beispiel, wo man sehr schön den Kulturunterschied sehen kann? Also zum Beispiel ein Produkt oder eine Marke, wo du die Kampagne betreut hast und sagst, aber genau das gleiche Produkt oder das gleiche Modell gab es auch in Deutschland oder in Dubai und wir haben es hier so umgesetzt und da so, weil der internationale oder der Unterschied in der Nation so signifikant ist?
Auf jeden Fall, gibt es andauernd, das gibt es ja auch in Deutschland. Also wir haben ja auch viele Marken hier, die nicht die Werbung einsetzen, die es in England gibt oder in Frankreich oder in den USA. Insofern, das ist schon mal berechtigend, warum es überhaupt so viele von uns gibt und so viele deutsche Werbeagenturen, die Werbung für Deutschland machen. Aber bezogen auf die Frage, ob ich zum Beispiel habe, das war schon sehr spannend. Es gab damals eine globale Kampagne für Pons, das ist die Beauty-Marke Pons, die sehr, sehr stark mit dem global eine Kampagne hatte, da ging es darum, dass die Liebe in einer Ehe wieder zu beleben. Das war eben Hautpflege für die reife Frau. Das war das Thema. Das ist übrigens auch lustig, weil man für so viele verschiedene Themen schon sich mal interessieren musste. So, also Schönheitspflege für die reife Frau. Ja, in Asien wurde die Kampagne entwickelt für die große, weite Welt. So, und das sollte nun eingeführt werden im Mittleren Osten. Und da wird einem natürlich klar, okay, das Thema Romantik in der Ehe in einem Werbespot aus dem Ausland, wie setze ich denn das jetzt im Mittleren Osten, wo natürlich ganz andere Art von Öffentlichkeit gibt. Also das Eheleben ist viel, viel geschützter und viel, viel privater als im Rest der Welt. Völlig wertfrei, es ist einfach so. Das heißt, eine solche Kampagne wäre da invasiv und die muss man anders realisieren. Es ging aber so weit, und das fand ich dann sehr spannend, dass auch der gesamte Außendienst, der dafür zuständig war, nun diese Produkte in den Handel zu bringen und mit den Handelsvertretern zu reden, es waren alles Männer, der gesamte Außendienst. Viele davon kamen damals aus Pakistan, ich weiß gar nicht, warum das so war. So, und die mussten jetzt in Gespräche gehen mit ihren Handels-Key-Accounts und über eine Marke reden, die sehr emotional und über die Ehe und Liebe. Ja, da mussten wir Schulungen machen, ja, um einfach das ist auch kulturelle Arbeit in dem Sinne. Es ist viel, viel eigentlich kulturelle Arbeit. Wenn man das nicht macht, dann darf man sich im Nachhinein nicht wundern, wenn es floppt. Man muss natürlich das, was man tut, auch erklären und können. Aber das war ein relativ großer Unterschied. Es war aber eine lustige Zeit.
Das klingt auf jeden Fall so, als würde man dabei sehr viel lernen, wenn man mit so vielen fremden Kulturen auch zusammenarbeitet und so. Und aus Fehlern lernt man ja am meisten. Das führt mich zu der kleinen Kategorie, die wir haben, die da ja sehr gut passt. Und zwar... hattest du mal irgendwann so einen richtig schönen Fuck, wo du denkst, ach kacke, da habe ich richtig ins Klo gegriffen, aber im besten Fall vielleicht noch was draus gelernt?
Der eine war es leider nicht. Da gibt es natürlich mehrere. Ich erzähle mal einen, der nichts mit einer Kampagne zu tun hat, weil der vielleicht auch zu dem Thema passt, über das wir dann später noch reden. Ich dachte, als ich nach Singapur ging speziell, da ging es darum, dass wir ein Unternehmen, eine Marke für die ganze Welt betreuen. Und der Vorwurf war, dass das Team, was das zuvor gemacht hatte in New York, das waren alles Amerikaner oder genauer genommen New Yorker, und die haben sich für den Rest der Welt nicht so besonders interessiert, sollten aber eine Weltmarke betreuen. Ja, und nun sollten wir das machen, und darum dachte ich mir, naja, dann machen wir doch mal ein ganz internationales Team und holen Leute, eigentlich jeder kommt aus einem anderen Land und jeder war schon mal Expert und jeder hat Erfahrung, wie das so ist, mit im Ausland zu arbeiten. Und dann wird das ganz toll. Wir kommen von alle zusammen, weil wir alle auch dann getrieben sind von dem Geist, international zu sein, multikulturell, multinational. Das Interessante war, das hat auch funktioniert. Was ich aber völlig unterschätzt habe, ist, wie tief es doch in uns allen ist, das Klischee. Und wie tief auch in uns, auch in der, wir reden hier von Leuten, 25-jährige, talentierte, junge, aufgeschlossene Kommunikatoren. Und trotzdem gab es dann nach einem Jahr in diesem Team teilweise extreme Fälle von Missverständnissen, und zwar geprägt durch Kultur, einfach durch eine andere Einschätzung. Zum Beispiel das Wort Idee. Alle reden immer darüber. Wir brauchen Idee. Ja, das kann aber für Menschen, das bedeutet generell schon mal für Leute sehr unterschiedliche Dinge. Und auch da, was ist eine Idee, was ist ein Konzept? Kulturelle Hintergründe, teilweise sogar ganz, ganz tiefe Sachen, Animositäten übereinander treten erstaunlich schnell wieder zutage. Und das ist ein Learning, das war eigentlich, warum bezeichne ich das als Fuck-up? Weil ich auch, muss ich zugeben, relativ naiv dachte, ah, Mensch, wenn wir dann lauter so Leute haben, die so aufgeschlossen und die arbeiten alle zusammen und Mensch, wird das schön. Um dann festzustellen, dass das nicht einfach ist, dass das sehr wohl Betreuung braucht und das sehr, sehr schnell wieder umkippt und das ist Beziehungsarbeit. Man muss sich dafür interessieren und man muss daran arbeiten, weil es relativ schnell geht, dass man zurückfällt in Stereotypen, in Klischees. Ja, dann auf einmal mag die Inderin den Pakistani nicht mehr, obwohl man denkt, aber das ist ja eure Großväter, okay, das verstehe ich. Aber ihr? Mhm. Ja, ihr habt beide irgendwie Grafikdesign studiert, ihr seid in der Sprache der Kommunikation zu Hause und jetzt auf einmal haben wir hier diesen komischen Konflikt zwischen euch, verstehe ich nicht. Aber das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wie schnell das auch wieder geht.
Aber wart ihr da an einem Ort gemeinsam oder habt ihr über die Welt verstreut gearbeitet?
Nein, da war es so, die habe ich tatsächlich es war mein Job, dieses Team aufzubauen und das Büro auch aufzubauen. Und innerhalb von 6 Monaten die Leute aus der ganzen Welt zusammenzuführen. Das ist, ist natürlich auch mal ganz lustig, was so in dem guten Glauben passiert. Naja, das wird dann schon alles zusammenpassen. Aber genau darum geht es. Ne? Es ist nicht so, man kann nicht einfach mal Leute zusammenwürfeln und sagen, ja, das wird dann schon. Ne? Eine Gemeinschaft braucht Arbeit an sich, in sich, untereinander.
Und hast du irgendwie was daraus gelernt, wie du diese verschiedenen Kulturen, diese verschiedenen Stereotype dann zusammenbringen konntest oder überwinden konntest, dass es dann doch ein Team wurde?
Auch, also ja, das Learning ist, dass man recht viel so Moderationsarbeit leisten muss und sich auch, man darf es nicht sozusagen sich selbst überlassen. Ja, werden schon alle miteinander auskommen und ist ja der Job. Ja, alle sind hergekommen wegen einem Job. Man könnte ja auch sagen, es ist rein transaktional. Jeder wollte einen Job haben, hat den Vertrag unterschrieben, ist jetzt hier. Jetzt arbeiten wir mal alle schön miteinander. Ich glaube, mal ab von den ganzen Diskussionen, die es heute gibt über Work-Life-Balance, ich glaube, hier ist was viel Elementareres, sondern dass ein Team wird nur dann zu einem Team, wenn es diesen, wenn es anfängt, einen gemeinschaftlichen Geist zu entwickeln. So, und da ist die kleine Hürde. In multikulturellen Teams hat man ganz unterschiedliche Auffassungen zum Beispiel davon, was denn überhaupt ein Teamgeist ist. Mhm. Weil das für verschiedene Kulturen was Unterschiedliches bedeutet. Die einen tun sich da leichter, die anderen nicht so leicht. Und darum muss also man da viel
mal die Begriffe etablieren.
Begriffe, was meinen wir denn damit? Und auch Fragen, weil Missverständnisse, es geht sehr schnell. Also man braucht, glaube ich, auch ein feines Gefühl dafür. Man sieht das oft eher an Leuten, an Reaktionen. Weil das ist jemand peinlich, der sagt es nicht, dass er was nicht verstanden hat. Oder jemand zieht sich auf einmal zurück und man merkt, das ist aber komisch. Der oder die ist normalerweise eigentlich so lebendig. Was ist, da ist wahrscheinlich irgendetwas passiert. Aber man darf es dann nicht ignorieren. Man muss dann relativ aktiv hinterher sein, um zu verstehen, was war denn da, um ein kulturelles Missverständnis aufzuklären.
Jetzt haben wir aber heute auch ein ganz spezielles Thema.
Das passt gerade ziemlich, ne?
Das passt inhaltlich gut, aber es passt auch allgemein vom Kalender her ganz gut, weil es hat was mit der Europawahl zu tun. Ihr habt ein neues Projekt, das heißt, manche haben es vielleicht schon gehört, Vote for Friendship. Ich könnte das jetzt auch schon sehr schön zusammenfassen, aber du bist der Herr des Ganzen, deshalb möchte ich es gerne dir überlassen.
Ja, auch da geht es ja darum, kulturelle Unterschiede zu überwinden und zusammenzubringen, ne?
Ja.
Ja, genau. Das Projekt oder der Hashtag, worunter man auch einen Content findet, ist Vote for Friendship und vor als Ziffer 4 geschrieben. Also Vote 4 Friendship. Das ist der Call to Action, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne Menschen daran erinnern, was im Grunde das Herz ist von Europa. Und das ist Freundschaft für uns. Das ist etwas sehr Einfaches. Und mag man denken, naja, das ist ja viel mehr. Da gibt es Abkommen und Verträge und ein Parlament etc. etc. Ja, aber wenn wir mal versuchen, auf etwas Elementares runterzubrechen, dann landet man bei etwas so Weichem, was vielleicht auf den ersten Blick so selbstverständlichem wie dem Wort Freundschaft. Denn, wir erinnern uns, vor 70 Jahren oder vor 60 Jahren gegründet, müsste ich eigentlich genau wissen, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, bevor es nun diese EU gab, ist Europa eine Geschichte von sehr, sehr viel Misstrauen, sehr, sehr viel Hass, sehr, sehr viel Differenz, Kriegen, das ist nun mal so, und dass sich so viele Nationen darauf geeinigt haben, zu sagen, wir versuchen mal was Radikales. Wir wollen Freunde sein. Wir versuchen mal was ganz Verrücktes. Wir führen mal keinen Krieg. Wir einigen uns darauf, dass wir Freundschaft zum höchsten Gut erklären. Und dass daraus dieses Staatengebilde geworden ist, von dem wir alle unfassbar profitieren. Wir, die jüngere Generation und die Generation, die jetzt sogar noch jünger sind. Wir profitieren von diesem Frieden seit vielen, vielen Jahrzehnten. So, das jedenfalls ist der Appell, dieses Freundschaft und das wach zu küssen. Warum ist denn das wichtig, dass wir es überhaupt tun? Für wen tun wir das? Wir tun das für eine Organisation, die heißt Alliance for Europe. Die wurde im Herbst erst gegründet. Aus einem ganz bestimmten Motivlager heraus. Die Gründerin, Frau Stuchtei, und ihr Team und ihre Unterstützer haben erkannt, dass auch diese Wahl, die Europawahl, die nun am nächsten Wochenende ist, wieder Gefahr läuft durch zwei Facetten. Einerseits das Erstarken von Nationalismus in vielen, vielen Nationen, aber vor allen Dingen auch durch die gleichzeitige Abnahme der Wahlbeteiligung, dass das dazu führt, dass so eine Wahl sehr, sehr schnell ein nicht so ganz freundschaftliches Ergebnis hervorbringt. Und insofern ist
oder auch nicht repräsentativ ist für die europäische Bevölkerung.
Absolut, denn was passiert, wenn die Bevölkerung, ich nenne es jetzt mal die Mitte, wenn die Mitte sagt, oh ja, Europawahl, mein Gott, oh, am Sonntag regnet es vielleicht auch nicht mehr, dann kann ich ja irgendwie in den Park gehen und muss ich auch wirklich, ich habe doch gerade gewählt hier in Deutschland oder in meinem Bundesland, muss ich jetzt so schon wieder dafür Europa, ich verstehe das gar nicht. Ja, wenn ich das also nicht so ganz ernst nehme. Diejenigen, die, das ist meistens so, die radikalen Ränder, und da ist es eigentlich egal, ob jetzt linker Rand, rechter Rand, aber die mobilisieren ihre Kräfte natürlich.
Ne? Die gehen hin.
Die gehen hin. So, und wenn die Mehrheit sich einfach zurückhält und nicht hingeht, dann passiert genau das, was du gerade sagtest, dann führt das zu einer Missrepräsentation, weil natürlich die Ränder viel, viel im Verhältnis viel, viel stärker präsent sind, weil sie einfach ihre Anhänger mobilisieren. Und im aktuellen Kontext ist es schon so, die Zeitungen sind voll davon, wir lesen es überall, dass natürlich die, ich sag mal, eine bestimmte Gruppe von nationalistischen Kräften dabei ist, ihre Anhänger massiv durch Desinformation, durch Angst, auch teilweise durch Hassbotschaften zu mobilisieren. Das war klar, dass das so sein würde. Und das Einzige, was wir dachten, was wir tun können, ist zu versuchen, Menschen einfach nur daran zu erinnern, Mensch, wenn dir aber, ja, wir können jetzt über ganz viel lange reden, willst du vielleicht gar nicht hören, aber erinnere dich an eine einfache Sache. Wenn dir Freundschaft wichtig ist und wenn dir diese Offenheit, die dafür nötig ist, dass du Freundschaft hast, wenn dir das wichtig ist, dann geh einfach bitte wählen. That's it, mehr nicht.
Bei den Jungen nimmt die Wahlbeteiligung noch stärker ab als bei älteren, bei der älteren Bevölkerung. Glaubst du, dass das gerade bei der Europawahl noch mal krasser ist, genau aus dem Grund, den du gerade schon oder was du gerade schon erzählt hast, dass die Älteren diesen Zusammenschluss von Europa und welche Vorteile das hat, viel stärker noch in Erinnerung haben und deshalb viel stärker schätzen als, und das soll gar nicht negativ gemeint sein, aber als eine Generation, die damit aufgewachsen ist und für die es einfach eine Normalität ist, die deshalb gar nicht wissen, wie es in der Zeit davor ist und sich das vielleicht auch nicht mehr vorstellen können. Führt das dazu, dass gerade bei einer Europawahl die Beteiligung von jüngeren Wählern noch geringer ist als sonst?
Da müsste ich jetzt die Daten genau rezitieren. Die habe ich die nicht genau präsent. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das lese ich natürlich auch viel. Das ganz Interessante ist, wir haben ja nun auch eine Kampagne gemacht und auch viele Leute interviewt und viel gesprochen. Noch gar nicht über die Idee gesprochen, machen wir später bestimmt. Ja. Nur, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, dass man das noch so sagen kann. Die Jüngeren interessieren sich nicht. Dagegen sprechen ja auch ein paar Sachen. Wir haben Tausende, Abertausende Schüler, die freitags auf die Straße gehen und für den Klimaschutz eintreten. Die zum Beispiel sagen, ihr Alten, ihr alle, und alt ist in dem Fall jeder über 20, ist ja schön, dass ihr da immer so Politik macht, aber ihr habt komplett, seit Jahren redet ihr darüber und ihr tut nichts. Und deswegen stehen wir jetzt freitags auf der Straße. Das ist eine massive Veränderung, das gab es 10 Jahre nicht. Das heißt, wir haben eine junge Generation, die durchaus gerade sich artikuliert. Man sieht auch, dass wir jüngere Menschen haben, die sich einbringen. Wir sind ja nicht die einzige Kampagne. Ich bin ziemlich begeistert, dass wir sehen, es gibt relativ viele Kampagnen für die Europawahl, oft aus eher jüngeren Kreisen. Was wir wissen, ist, dass es einen Unterschied gibt, und zwar einen massiven Unterschied zwischen Stadt und Land in sehr vielen Ländern. Also man braucht nur nach Ungarn zu gehen, einem der extremsten Länder, was das angeht. Ja, Budapest, eine unfassbar weltoffene, lebensfreudige Stadt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bei den Wahlen, ja, sind ja Wahlen, trotzdem eine Regierung gewählt wird, die eigentlich genau dagegen ist, gegen diesen Geist. Also der Unterschied zwischen Stadt und Land ist ein massiver, auch bei der älteren Generation. Ich glaube, da sind einfach je älter man ist, desto eher sind Präferenzen einfach vorgeprägt. Man ist vielleicht nicht mehr so wechselwillig, da kann man sich eher drauf verlassen. Insofern ist es bei Jungen eher so, dass man noch vielleicht etwas verändern kann, dass die Stimme wichtiger ist. Und man bei jüngeren Menschen tendenziell noch nicht den Frust hat. Denn auch da würde ich sagen, ich glaube, ältere Generationen, man kann das jetzt so sehen, naja, die sehen ja die Vorteile, die wissen ja vielleicht nicht, da reden wir von übrigens sehr alten Menschen. Also meine Eltern haben den Krieg auch nicht mehr erlebt. Also wir sind ja alle so alte, was ist denn alt überhaupt heutzutage? Ja? Nur, 20. Genau, für manche Leute, für viele Leute ist es 20. Ja, aber sprich, sich daran zu erinnern, wie das noch alles positiv war und was die EU an Frieden gebracht hat. Ich glaube, die Gruppe derer, die so weit zurückgehen, ist sehr, sehr klein. Ich glaube, was auch passiert, und da braucht man ja auch nur zu gucken, die Demonstrationen von Pegida, die Anhänger, die wir dort haben, die wir dort sehen, das ist ja auch nicht, sind ja jetzt nicht überwiegend junge. Es gibt einfach eine neue Form von einem gewissen Frust, der sich in gewissen Plattitüden wiederfindet, der sich auch wiederfindet in vermeintlich einfachen Rezepten und in vermeintlich einfachen Botschaften, die hängen bleiben. Ich möchte jetzt gar nicht die ganz tiefgreifende Analyse betreiben, weil ich die glaube, die ist sehr, sehr kompliziert. Auch komplizierter, ja, als zu sagen, die sind alle doof. Das glaube ich nämlich nicht. Nur das können wir jetzt mit dieser Kampagne eh nicht ändern. Alles, was wir tun können, ist, jene zu erreichen, die es eigentlich gut finden, aber plump gesagt zu faul sind zum Wählen. Und davon gibt es viele. Es gibt dieses schöne englische Wort, für das ich immer noch kein richtig prima Deutsches habe, complacent. Also es ist so, ja, so eine Mischung aus, ist ja nicht einfach faul, sondern so, ja,
gleichgültig.
Auch nicht ganz gleich. Also es ist so eine Mischung aus dem allen. Ne? Dieses complacent. Wir haben das auch mal so gesagt, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die sind passive positives. Also die sind eigentlich dafür, aber sind jetzt nicht die auf die Straße gehen. Ich muss ja auch nicht die erreichen, die eh schon organisiert sind. Ich brauche nicht die Alliance heißt ja Alliance, weil sie auch versucht, relativ viele kleinere Gruppen oder auch sehr unterschiedliche zivilrechtliche Gruppen in all den Ländern in der gesamten EU zu bündeln und so ein bisschen zu vereinen. Nicht als neue Dachorganisation, aber so einfach mit denen zu arbeiten. Die sind eh schon da, die sind eh überzeugt, die sind auf den Straßen, die machen Stand, die machen Aktionen. Denen brauche ich jetzt nicht zu sagen, geh wählen, das wissen die ja schon. Ich muss die erreichen, die sagen, ja, finde ich prima, aber ach du, weißt du, ich habe einen Brunch an dem Sonntag, habe jetzt irgendwie keine Zeit fürs Wahllokal.
Dafür habt ihr euch eigentlich einer super Idee bedient. Ihr habt, um es kurz zusammenzufassen und Gret schreien, wenn ich das falsch wiedergebe, ihr habt euch 30 Musiker gesucht aus 28 Mitgliedstaaten der EU, habt ein bekanntes Lied genommen, und zwar von Queen, ein Evergreen, den jeder deshalb schon in den Ohren hat oder viele zumindest in den Ohren haben, und habt jetzt diese Musiker dafür akquiriert, dass die diesen bekannten Song wieder aufleben lassen und sozusagen zusammen diesen Song singen.
Genau, die singen den stadionfüllenden Hit Friends Will Be Friends. Wie könnte es schöner sein für das Thema Freundschaft, Friendship, Vote for Friendship, denn Friends Will Be Friends. So, wenn man den Text anhört, die erste Zeile, da geht es um Red Letter Day. Der Red Letter Day ist tatsächlich ein englisches Sprichwort für einen Sonntag, also passender könnte es gar nicht sein. Der Rest vom Text ist ein bisschen anders. Nur, diesen Song, den haben wir ausgewählt. Das ist ja immer einfach, ne? Weil ihr fragtet über die Kreativität und Ideen ganz am Anfang. Jetzt irgendwo auf ein Blatt Papier zu schreiben, ja, dann nehmen wir den Song von Queen, Friends Will Be Friends. Das ist einfach. Das Schwierige war, wie kriegt man denn diesen Song? Weil wir ja nicht von einem Großkonzern reden, sondern der Alliance. Ja? Eine sehr kleine, gut sortierte, aber nicht mit riesigen Budgets ausgestattete Organisation. Das ging nur, indem auch da wir tatsächlich viele, viele Freunde akquiriert haben, mit vielen Freunden gesprochen haben und Menschen eingesprungen sind, um zum Beispiel die Kontakte herzustellen. Sprich, in diesem Fall zu dem Management von Queen tatsächlich, also zu dem berühmten
die es ja eben nochmal gibt. Ja, ne?
Und genau, die müssen auch immer noch alles freigeben am Ende. Das wusste ich so auch noch nicht genau, wie das alles so läuft. Die Musikindustrie ist dann doch auch sehr speziell in vielen Fällen. Nein, aber da gab es eben Kontakt tatsächlich mit Queen, mit dem Management. Die haben das freigegeben, dann gibt es noch den Verlag. Wir haben gesagt, ja, finden wir eine gute Sache. Ihr dürft den Song benutzen. Das ist ja dann der Anfang. Und dann gilt es, viele, viele Musiker zu überzeugen, in all den Ländern, denn unsere Vision war von Anfang an, nein, wir gehen jetzt nicht auf, weiß ich nicht, wir nehmen jetzt nicht einen europäischen Star oder zwei, wir nur darauf aus sind, möglichst große Publicity zu kriegen, sondern es ist elementarer Teil der Idee, dass wir aus jeder EU-Nation einen Sänger oder eine Sängerin haben, die eben zusammen singen. United in Diversity, ist schön, ja, also auch die vielen Stimmen, die zusammenkommen in einer Harmonie, alle zusammen ein Lied singen über die Freundschaft. Hochgradig symbolisch, so sollte das sein, so ist es auch geworden. Was mich wirklich begeistert ist, dass wir, plaudere ich ein wenig aus dem Nähkästchen, es hingekriegt haben innerhalb von 5 Wochen, weil erst vor, ja, nunmehr wahrscheinlich 6 Wochen, vor 6 Wochen kam die endgültige Freigabe, dass wir das Lied überhaupt benutzen dürfen. Und erst dann haben wir mit tollen Partnern, nenne ich mal kurz Moco Music aus Berlin, Catapult Film aus Berlin, das Musikvideo gemacht, also diesen Firmen und Miracle Music, nochmal eine Firma, die uns die Verbindung hergestellt hat. Also all diese Partner und unsere Freunde sozusagen haben geholfen, dann die Artists zu finden, mit den Music Managements zu sprechen. Die haben ja auch alle Verlage etc. etc. Dass wir es überhaupt hingekriegt haben, dass es jetzt einen Song gibt, den man wunderbar auf Deezer und Spotify runterladen kann. Die Band heißt A4E, A for E, Alliance for Europe auch, ja, da gibt es den Song.
Wird alles verlinkt.
Genau, bei uns super. Und da gibt es natürlich auch den, dann gibt es auch das Video dazu. Dass das noch geklappt hat, ist, zeigt 2 Dinge. A, das ist auch da eine gewisse, das hat man richtig gemerkt. Menschen haben auch vor 6 Wochen, vor 8 Wochen gemerkt, Mensch, wir müssen was tun, weil die Berichte nahmen ja zu. Ja? Die Nationalisten organisieren sich. Auch mit Einfluss von außen. Ja? Auch ein Herr Bannon, der durch Europa tourt und die alle vereint. Die eigentlich sagen, wir wollen getrennt sein, jeder für sich. Also, aber diese Kräfte vereinen sich. So, unter diesem Druck, glaube ich, merkte man dann auch, dass also Leute in der Musik, Leute beim Film sagen, ja, wir müssen was tun, wir wollen was tun, wir wissen auch gar nicht so richtig. Ja, dieses Projekt ist toll, da arbeiten wir jetzt dran mit. Und auch bei Musikern gibt es solche und solche. Es gab auch viele, die, glaube ich, unter einer gewissen, ich möchte nicht sagen Angst, aber das ist jetzt nicht der einfachste Schritt zu sagen, ich trete für so eine Sache ein. Man denkt immer, ja, das ist doch ein Star, der muss das doch toll finden. Nö, warum? Wir müssen alle gar nichts erstmal. Aber wir haben sie eben gefunden und jetzt sind sie da und sie singen zusammen.
Du meinst, weil die Künstler Hemmung haben, Stellung zu beziehen öffentlich? Ja, dass sie dann,
ja, ja. Das ist, naja, oder die Künstler vielleicht auch nicht unbedingt, aber dann gibt es das Management, was auch sagt, also ich finde das durchaus nachvollziehbar. Man hat eine Fanbase, man kennt hier ja nun auch nicht alle persönlich. Warum, wenn man nicht wirklich selber unfassbar tief davon überzeugt ist, warum soll ich jetzt auf einmal bei so einer Aktion mitmachen?
Wurde es einfacher, als ihr schon ein paar Musiker hattet?
Da wurde es einfacher. Es wurde dann einfacher, auch zu sagen, guck mal, die machen mit, die machen mit. Aber am Ende des Tages muss man jeden Einzelnen überzeugen. Und da wurden tausende Mails geschrieben und tausende Telefonate geführt. Und die Musiker und Musikerinnen, die dann aber mitgemacht haben, haben es auch mit großer Leidenschaft getan und teilen jetzt ja auch Video und so weiter. Das ist schon toll. Und wir freuen uns natürlich, dass es geklappt hat. Das ist dann das, wo man als Kreativer erstmal da sitzt und denkt, wow. Ja, und es wäre ganz toll, wenn wir den Song von Queen hätten, Friends Will Be Friends, weil, und den dann von vielen Europäern zusammen singen lassen. Das ist, wie vorhin schon gesagt, ganz schnell geschrieben, ne, eben auf ein Stück Papier als Idee. Das Schwierige ist, sowas zu realisieren und dass das geklappt hat, zusammen mit all diesen vielen Freunden, die mitgearbeitet haben, in nur 5 Wochen, dass das jetzt live ist, ist erstmal eine riesengroße Leistung, auf die wir als Team und auch ich erst stolz sind. Aber, und das ist in diesem Fall besonders, das macht es eben auch anders zu einer Werbung für ein Produkt. Da wäre man auch vielleicht einfach nur stolz. Mensch, die Kampagne ist das draußen. In diesem Fall ist es schon so, wir hoffen natürlich inständig, dass es auch wirklich dazu führt, dass mehr Leute wählen gehen. Überprüfbar sein wird es nicht. Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass, wenn wir dieses Mal mehr als, ich glaube, bei der letzten EU-Wahl waren es in Deutschland 43%. Sau wenig.
Das ist wirklich verrückt.
43%. Also. Das muss man sich mal geben. Wenn man sich überlegt, wie wichtig das ist. Ja. Im Moment hören wir schon, dass die Prognosen so sind, Wahlbeteiligung um die 60%. Das ist schon besser. Aber ehrlicherweise ist es eigentlich nicht nachvollziehbar, warum es nicht bei 80%+ liegt. Das ist so einzigartig, was wir hier haben, diese Freundschaft, ja. Dieser Verbund.
Ja, wahrscheinlich, also mein Pro-Tipp in Sachen Wählen ist ja immer, wenn man keinen Bock hat, da sonntags hinzugehen, einfach Briefwahl zu machen, auch wenn man da ist. Also man muss halt aber immer einen Schritt mehr machen, man muss ja trotzdem diese Briefwahlunterlagen beantragen und die dann abschicken oder so. Vielleicht müsste per Default Briefwahl für jeden aktiviert sein oder so.
Das ist einfacher. Früher musstest du warten, bis du diesen Zettel, also deinen Wahlschein bekommen hast und dann konntest du Briefwahl beantragen. Jetzt konnte man das schon einfach online, bevor man überhaupt den Wahlschein hatte. Du hast einfach deinen Personalausweis eingegeben und hast das zugeschickt. Ja.
Ah ja, ich habe nämlich Deadline bekommen, habe dann einen Brief beantragt und dann, ja.
Es ist, ehrlicherweise, es ist nicht so schwierig, sage ich jetzt mal so.
Na klar.
Es ist absurd, dass man hört, ja, es gibt jetzt Leute, die sagen, hoffentlich ist es am Sonntag nicht zu schön, aber auch nicht zu schlecht, das Wetter. Weil beides hat negative Auswirkungen aufs Wahlverhalten, wo man sich sagt, naja, das kann doch alles nicht sein. Das hat elementare Bedeutung. Es ist dieses Jahr wichtiger denn je, weil keiner, der, ich sag's jetzt mal, freundschaftlich gegenüber Europa ist, der davon profitiert, der einen gewissen libertären Geist hat. Ich sag ja auch gar nicht, welche Partei. Ich sag eigentlich nur irgendwas in der Mitte. Irgendwo. Ja? Nicht zu extrem und bitte nicht irgendwelche Nationalisten, die das Gemeinschaftsprojekt zerstören wollen. Denn das wollen sie. Und das können wir uns nicht erlauben. Insofern, es hat schon eine gewisse Bedeutung. Und dass da eine Rolle spielt, oh, die Sonne ist so schön, da gehe ich jetzt nicht wählen. Das finde ich wirklich absurd, aber es ist leider so. Es gibt übrigens Länder in Europa, da gibt es, das habe ich auch gelernt im Rahmen dieser Kampagne, die ja in ganz Europa läuft. Es gibt Länder, da gibt es Wahlpflicht. Da muss man einfach wählen gehen. Also es ist vielleicht eigentlich...
Sonst gibt es ein Bußgeld.
Naja, aber ehrlicherweise, wenn ich mir überlege, wir haben eine Wahlfreiheit, man kann wählen gehen, aber es gehen nur 40%. Das finde ich schon sehr bedenklich.
Wie schafft ihr das, dass die Kampagne wirklich dann international läuft? Also das wird ja nicht nur über die Musiker geschehen, die als Testimonials oder Influencer unterwegs sind. Das wird durch natürlich durch den Auftraggeber erfolgen. Aber wie machen die das? Oder wie macht ihr das
vielleicht? Ja, das stimmt. Also das ist nicht leicht. Es ist, wie gesagt, wir haben kein Werbebudget in dem Sinne. Und den hat diese Organisation nicht. Das ist nun mal so. Das ist... Es gibt viel Engagement, es gibt in den Ländern und Organisationen, mit denen die Alliance zusammenarbeitet, die das wiederum verbreiten, die also mehr Follower haben, die ihre eigene Fanbase haben. Es gibt angeschlossene Organisationen, die den Content teilen, also BUND, die Evangelische Kirche in Deutschland hat es geteilt an ihre Mitglieder. Also sprich, das ist eben im Sinne dieser Alliance gibt es so Verbindungen und man darüber gibt es die Reichweite der jeweiligen Mitglieder. Das ist der eine Weg, das war von vornherein klar. Der andere ist, dass wir Gespräche führen wie dieses hier, aber auch, dass wir natürlich versuchen, mit diesem Song, das ist Teil der, dieser Song ist so, das ist so einfach, das Video ist auch sehr zugänglich, versuchen eben ins Radio zu kommen, in die Presse zu kommen, um da eine gewisse Verbreitung zu finden.
Also klassische Kommunikation.
Ja, ja. Also Content zu schaffen, weil wir am Anfang auch mal über Content sprachen. Ja, in diesem Fall ist ein Song und das Musikvideo ist Content, die eine gewisse Einfachheit haben, eine kulturelle Relevanz. Es ist eben nicht ein Buch, was erklärt, wie die EU funktioniert, sondern es ist etwas Zugängliches, Leichtes. Es ist hoffentlich auch leicht teilbar. Aber ich sage es ganz ehrlich, einer der wichtigsten Verbreitungswege, den wir alle immer so im Kopf haben, die sozialen Netzwerke und da allen voran nun mal Facebook, das ist ein einziges Drama. Die Algorithmen sind halt so programmiert, organische Teilen nicht mehr funktioniert, wenn man nicht ganz, ganz viel Geld dafür in die Hand nimmt. Und wir wissen, dass ich nenne sie jetzt mal die Gegner, haben sehr, sehr viel Geld und können deswegen sehr, sehr viele Leute erreichen. Mhm. Und wir können das nicht so einfach.
Das heißt, da braucht ihr noch hier und da die klassischen Medien vielleicht auch darüber berichten und da nochmal die Reichweite herstellen.
Absolut, das wäre natürlich toll. Wir wissen selber, da sind wir ein bisschen zu spät dran gewesen. Es ging nun mal, wir haben uns bemüht, das ist schade. Es wäre toll, wenn wir den Song natürlich noch mehr in Stationen krächten, wenn Leute darüber reden würden. Es sind ja jetzt nur noch 3 Tage. Wir tun alles, was wir tun können. Denn es ist ein guter Aufhänger. Es ist ein sehr, das war ja von Anfang an das Kalkül, es ist ein leichtfüßiger Aufhänger. Den Song kennt man, aha, das singen 30 Leute zusammen, ja. Warum denn? Es ist jetzt nicht so, dass man gleich eine politische Debatte führen muss als nächstes.
Ja, das finde ich aber auch gut, weil das geht uns, die wir ja in der EU leben, also Bürger sind, ja auch nicht so, dass wir jeden Tag uns damit politisch auseinandersetzen müssen, sondern wir leben ja einfach nur mal in diesem Europa und da geht es ja auch darum, genau dieses Feeling zu vermitteln. Deswegen ist es auch gut, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir klären jetzt das wirtschaftlich bis ins Letzte, sondern es geht wirklich um dieses Zusammenhaltsgefühl, dieses Freundschaftsgefühl, das da durchkommt. Denn wir sind ja auch nicht mehr die EWG, die so eine, die als Wirtschaftsgemeinschaft sich gesehen, sondern wirklich eine Europäische Union. Ne? Und da ist ja diese Vereinigung ja schon im Namen. Und da ist ja diese Botschaft, das darauf zu brechen, finde ich eigentlich genau passend.
Wir haben auch, wenn man das Video anguckt, da sind so Statements drin. Gibt auch noch ein zweites Video, da hört man die Musik nur so als Instrumental. Und da sieht man Menschen auf der Straße, die vor einer handgemachten Europaflagge stehen, die übrigens von den Schülern der Europäischen Schule in Brüssel handgenäht wurde. Auch da, man kam zusammen und hat zusammen etwas gemacht, tolles Symbolbild. Aber die Menschen, die wir befragt haben auf der Straße, die kommen wirklich aus ganz Europa, die sind nicht gecastet, das sind keine Schauspieler, wir wussten nicht, wer da kommt, die haben wir auf der Straße angesprochen und befragt zu dem Thema, okay, was bedeutet dir die EU-Freundschaft, was verbindest du mit dem Wert der Freundschaft innerhalb von Europa und wie wichtig ist dir das überhaupt, auch Zusammenleben, auch wie drückst du Freundschaft aus? Dann gibt es Freundschaftsgesten. Ich finde es schon faszinierend, auch da erzählten die Kamerateams, weil wir das natürlich an verschiedenen Orten eingefangen haben. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, nee, habe ich keine Lust, will ich nicht mitmachen. Ist ja auch klar. Es gab auch Leute, die, oh, sehe ich gar nicht so, aber es gab dann doch erstaunlich viele Menschen, weil wir haben, die einfach gesagt haben, ja, das ist mir wichtig. Ja, und die Statements sind nicht gescriptet, also wir haben da nichts getextet. Das ist schon faszinierend, dass man mit so einem einfachen Wort wie Freundschaft offenbar das nochmal ganz gut triggern kann, zu sagen, ja, ja stimmt, eigentlich geht es mir darum. Und das, wenn das weg wäre, das war das, was ich mal am Anfang gesagt habe, jetzt stellen wir uns doch mal vor, die EU wäre nicht, was ist denn die Alternative, was ist denn das Gegenwort zu Freundschaft? Was wäre denn, und das ist dann eben, ist dann Hass und Zerteilung und wo das hinführt, das haben wir nun mal alles in irgendeiner Historie schon gehabt. Wir sehen es auch jetzt in anderen Teilen der Welt. Insofern ist Freundschaft, so lapidar das klingt, und ich glaube, der ein oder andere Politikwissenschaftler würde sagen, ihr könnt doch nicht sagen, die Europa, hier Europa, EU ist Freundschaft. Aber für die meisten Menschen, für das, was ich erlebe, dass ich keinen Pass brauche an der Grenze, dass ich überall hinfahren kann, dass ich als Erasmus-Student oder irgendwie Interrail durch Europa fahren kann, dass alles so einfach ist, dass ich diese Sprachen spreche, dass man sich austauscht, das erzeugt etwas ganz Banales. Es erzeugt Freundschaften. Und wenn wir Freundschaften haben, dann sind wir nicht mehr so schnell teilbar.
Ja, es ist viele Dinge, aber auch Freundschaft eben, und das sollte man eben ja nicht zu gering einschätzen. Ja. Deswegen auch nochmal von uns Aufruf, Leute, wenn ihr das hört und noch nicht euch entschieden habt, geht auf jeden Fall hin.
Egal, wie das Wetter wird.
Genau, egal, wie das Wetter wird. Egal, was ihr Samstagabend gemacht habt, ob es länger geworden ist, war Lokale halt ja lang genug auf.
Definitiv. Genau. Dann wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Auch wenn wir nicht in die politische Zukunft gucken können, würden wir von dir aber gerne einen Blick in die Glaskugel deiner Branche bekommen.
Ich glaube, die Werbebranche wird noch mehr versuchen, Angebote gezielt den Leuten zu unterbreiten, die sich auch wirklich genau dafür interessieren. So, und damit sage ich etwas, was Teil des Problems ist, dass nämlich die Technologie inzwischen so weit ist, dass wir unsere Angebote viel besser, wir nennen es, targeten, also zuspielen können. Da gibt es was ganz, ganz Positives, ja, wieso soll ich irgendjemanden belästigen und unterbrechen mit etwas, was ihn oder ihn nicht interessiert? So war ja Werbung früher. Es ist doch viel, viel besser eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass Werbung mich nur dann erreicht, wenn ich gerade auch wirklich mich für ein bestimmtes Thema interessiere. Das ist der völlige Idealzustand. Oder zumindest, weil man weiß, ach, den Till interessieren jetzt solche Themen, darum spielen wir ihnen das zu, brauchen wir ja nicht Leute zu zeigen, die sich dafür gar nicht interessieren. Wenn ich das so erzähle, dann klingt das, wie ich finde, erstmal ziemlich positiv, weil es dazu führt, dass Werbung nicht mehr so nervt und unterbricht und irgendwie da ist und einen ärgert, sondern relevant ist. Das ist das große Wort. Also Werbung wird relevanter. Damit geht aber einher immer die große Gefahr, dass ich gegebenenfalls nur noch die Sachen sehe und höre, die zu meinem Profil passen. Und das heißt, der Ausbruch, etwas Ungewöhnliches, etwas, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, was ich erst entdecken muss, wird mir dann vielleicht nicht zugespielt, weil es nicht zu meinem Profil passt. Genau nach diesem Prinzip funktioniert ja in Social Media eben auch, wissen wir alle, seit der Trump-Wahl, genau das, um das wieder zusammenzuführen, das Thema dieser Wahlkampfwerbung, die eben den negative Botschaften dem ganze Zeit jemandem sendet, der eh schon anti eingestellt ist und der gar keine anderen Botschaften mehr kriegt, der glaubt dann auch, dass er recht hat. Insofern, das ist die Ambivalenz, da sind wir, glaube ich, in der Branche alle gerade hin und her gerissen. Wir wissen, dass diese Möglichkeiten zunehmen, man sieht auch das Positive, aber es ist auch eine gehörige Portion Verantwortung. Es gibt Diskussionen über Ethik, ich glaube, die müssen noch lauter werden in unserer Branche. Was ist lauter und was ist unlauter? Und wenn man noch weiter springt, ich glaube nicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn das in noch höherem Maße automatisiert wird. Wie gehen wir damit um, mit diesem Thema der Profile? Das wird eine große Diskussion sein.
Ja, sehr spannend. Wir werden das weiter beobachten. Aber glaubst du denn, ist das eher eine ethische oder eine technische Frage? Was folgt da wem?
Ich glaube, technisch, das ist so, das entwickelt ja nicht einer. Es wird überall parallel, gibt es Fortschritte, auch AI macht Riesenfortschritte auch in Deutschland. Da gibt es viele, viele wichtige und richtige Anwendungen. Sie sind alle dezentral. Das heißt, die Technik, das passiert. Das kann man auch nicht sagen, jetzt hört alle mal auf zu forschen. Also hier macht jemand was, da macht einer was. Ich glaube, die Frage, die sich stellen wird, ist tatsächlich am Ende des Tages eine ethische. Mhm. Also es ist technisch möglich und ist aber alles richtig, was technisch möglich ist. Oder sagen wir mal so, sollte man die Technik für alles einsetzen, wofür man sie einsetzen könnte?
Ja, das sind auf jeden Fall Fragen, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht aufrütteln werden. Ne? Da sind wir gespannt, wie das in 5 bis 10 Jahren aussieht, ob wir in einer Black Mirror-Folge leben oder ob wir nochmal irgendwo den Out finden.
Genau. Wobei die ja auch nicht alles, ist ja auch nicht alles daran, auch da gibt es ja immer Facetten, die total faszinierend und toll sind. Also auch irre. Man kann ja auch, ich glaube, heute gerade gelesen, die große Diskussion, soll es eine Kerosinsteuer in Europa geben? Na gut, jetzt kann man sagen, wir fliegen doch alle so gerne in die Welt und wir fliegen alle viel mehr und es gibt günstige Flüge, das ist doch alles ganz toll. Ja, aber es verschmutzt auch die Umwelt. Und muss man denn die ganze Zeit durch die Gegend fliegen? Und jetzt könnte ich weiterführen und sagen, wenn doch die Technologien für Augmented Virtual Reality immer besser werden in 5 bis 10 Jahren, vielleicht muss man auch gar nicht mehr an jeden Ort fliegen, sondern kann das Erlebnis tatsächlich, ich sage nicht so, nicht heute, ich sage jetzt nicht so das, was ich beim Mediamarkt heute kriege, ja, das ist es noch nicht, aber wir reden hier vor 5 Jahren, da wird es sensationell viel weiter sein. Vielleicht muss ich dann gar nicht mehr überall hinfliegen, sondern kann das Erlebnis zu Hause haben. Und dann wäre der positive Case, weniger Kerosin, weniger Abgase etc. Dann würde jetzt aber jemand normalerweise sagen, ja, aber dann sagst du ja, dass die Leute dann da in ihrem Wohnzimmer mit so einer Brille auf dem Kopf alleine rumhängen. Wo ist denn das Austausch? Und das ist, glaube ich, das Interessante. Man kann sich im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie das alles wird. Ja. Man neigt immer dazu, dass Urteile zu fällen vor dem Hintergrund dessen, was wir heute haben. Mhm. Es wird unfassbar viel möglich werden und da den Überblick zu behalten und auch im richtigen Moment vielleicht zu sagen, okay, das ist was für mich oder für uns oder das ist es auch nicht. Das wird spannend. Ich glaube, wir werden alle damit zu tun haben.
Ja. Wir werden es alle erleben, definitiv.
Genau.
Till, aber erstmal geht unsere Zeitrechnung jetzt bis zum Wochenende, um zu gucken, was aus dem Ganzen wird. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, was hinter der gesamten Kampagne steht.
Und teilt die Kampagne unter Vote for Friendship. So, das war unser Podcast, unser Gespräch mit Till Hohmann von Serviceplan und seiner tollen Kampagne Vote for Friendship.
Zu einem sehr aktuellen Thema.
Genau, denn ja, wir erscheinen auch extra ein bisschen früher mal wieder eine Sonderepisode, wenn man so will, denn eigentlich würden wir erst am Montag erscheinen, dann ist die Wahl ja schon vorbei, aber wir wollen mal zur Wahl aufrufen, darum erscheinen wir schon heute.
Eine Last-Minute-Sonderedition.
Genau, also falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht wählen, liebe Leute, und zwar nicht nur die Europawahl, sondern... Es ist auch wieder PRBA-Season, Janina.
Stimmt. Auch da wird langsam, ich will noch nicht sagen last minute, aber es ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Und wenn man noch tolle Bilder erstmal raussuchen will, das braucht auch ein paar Tage. Also geht jetzt schon mal auf PRBA19, den Hashtag. Da findet ihr dann auch alle Anmeldedaten oder geht direkt auf die Webseite prbuildaward.de Und egal, was für Bälle ihr habt, egal in welcher Kategorie, wie jedes Jahr haben wir viele unterschiedliche Kategorien wie Social Media, Stories und so weiter. Ihr werdet mit Sicherheit fündig werden, wo eure Bilder reinpassen, und los geht's.
Genau, die nächstwichtigste Wahl Europas nach der Europawahl ist natürlich die PR Bild Award Wahl. Noch könnt ihr Kandidaten aufstellen. Wir sind gespannt auf eure Einreichung. Vielleicht machen wir bald mal eine Folge zum PRBA oder so, wo wir uns schon mal die geheimen Einreichungen angucken und die besprechen, aber sie nicht zeigen.
Wir können so ein Ratespiel machen.
Genau, wir sagen, ja, wir sehen eine Ziege auf einem Hügel, und da können sich die Zuhörer selbst ein Bild machen.
Podcast-Phantom. Wie heißt das nochmal? Pantomime.
Genau, Podcast-Pantomime. Das neue.
Zum PRBA.
Das neue Spiel. Und wer die richtigen PR-Bilder errät, weil die müssen ja erschienen sein irgendwann letztes Jahr, wer uns die richtigen zeigen kann, die habt ihr beschrieben, der wird eingeladen zur PRBA-Verleihung.
Das ist eine Idee.
Das machen wir.
Das feilen wir nochmal aus.
Das machen wir.
Okay, Michi.
Okay, Janina.
Also, das war's für heute. Tschüss.
Genau. Tschüss, liebe Zuhörer. Nächstes Mal reden wir ausführlich über Janinas Urlaub, wo sie schon wieder war. Bis in 2 Wochen. Denn du bist immer im Urlaub.